schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ganz klassische Frage einfach mal. Veronika, was dürfen wir, können wir über dich wissen? Was ist wichtig?
Ja, erstmal auch guten Morgen von mir in die Seestraßengemeinde. Ich freue mich total, hier zu sein in Ludwigsburg heute früh. Also was gibt es über mich zu wissen? Darüber könnte ich auch ein Buch schreiben, aber ich mache es kurz. Genau, mein Name ist Veronika Smohr. Ich komme aus der Nähe von Heilbronn, Obersulm. Einige von euch sind vielleicht im Sommer am Breitenauer See, da wohne ich. Ich bin 44 und habe zwei Kinder, die sind jetzt schon ein bisschen älter als hier die kleinen Mäuse, 8 und 10. Genau, und ich bin tätig als Autorin und Referentin.
Ja, der Titel hier trägt ja auch dein Buch und mir kam so der Gedanke, heutzutage haben wir ein ganz tolles Angebot, wie wir es schaffen, raus aus dem Alltag. Die Werbung sagt uns das, raus aus dem Alltag, es gibt Mama-Yoga, Mama-Meditation, sonstige Meditationen auf der Arbeit und du gehst ja jetzt in eine ganz andere Richtung. Eigentlich stellst du den Alltag komplett in den Vordergrund und sagst, lass uns mit hineingehen in den Alltag. Fand ich eine ganz tolle und interessante, eigentlich neue Herangehensweise. Was hat dich dazu bewegt, das so zum Titel zu machen, beziehungsweise gab es auch einen Knackpunkt, wo du gesagt hast, deshalb möchte ich drüber schreiben?
Genau, also rein in den Alltag statt raus. Ich hatte ein kleines Schlüsselerlebnis, das war glaube ich 2012 oder 2013. Da waren meine Kinder noch klein und ich war noch völlig von diesem Mama-Alltag ziemlich überwältigt und hatte oft das Gefühl, ich will raus. Und dann hat dieser ganz schlimme Amoklauf an einer amerikanischen Grundschule stattgefunden, Sandy Hook. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, da sind ganz viele kleine Kinder ums Leben gekommen. Und ich habe mir dann die Eltern an diesem Morgen vorgestellt, ja, wie sie diese Schreckensnachricht bekommen. Und dann dachte ich, was für ein Segen dieser normale Alltag ist, weil es bedeutet Abwesenheit von solchem Leid. Und da, ab da habe ich meinen Alltag neu zu schätzen gewusst, was für ein Segen. Und habe mich dann auch mehr mit der Thematik beschäftigt.
Schön, ja, wir freuen uns auch gleich mehr zu hören. Wir sind jetzt einige Jahre in der Familienphase, aber es gibt auch eine Zeit vor der Familienphase, vor den Kindern, auch wenn einem das weit weg manchmal vorkommt. Aber auch da hatte man einen Alltag. Wie hast du da deinen Alltag damals erlebt, auch als du noch viel gereist bist? Oder was gab es da für Stolpersteine in deinem Alltag?
Also ich war ganz normal berufstätig, in einem Sekretariat und fand meinen Alltag ganz fürchterlich und wollte eigentlich immer raus. Und für mich war immer dieses, ja, also Alltag war etwas, was ich ganz schnell hinter mich bringen wollte, um zu den schönen Dingen des Lebens vorzupreschen.
Schön. Ja, wir kommen jetzt auch zu den schönen Dingen, zu deinem Vortrag. Ich möchte jetzt noch für den Vormittag und auch für dich beten. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass wir raus aus dem Alltag sind, uns hier einfinden können und doch mittendrin im Alltag mit dir sein können. Schenk du uns offene Herzen und offene Ohren und auch der Veronika Smohr jetzt einfach gute Gedanken, die sie uns weitergeben kann. In Jesu Namen, Amen.
Check, check. Oh, okay, cool. Ja, jetzt ist schon fast alles gesagt. Ich erzähle euch. Ja, jetzt kann ich wieder heim. Nee, ich werde heute früh euch einiges erzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich in einem Vortrag bin, dann versuche ich immer möglichst viel mitzunehmen. Ja? Und am Ende vergesse ich alles. Ich finde es ganz toll, dass heute hier Zettel und Stifte bereit liegen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht versucht, alles zu behalten, sondern sich einfach ein oder zwei Kerngedanken rauszupicken. Also da, wo man ein bisschen dran hängen bleibt, nehmt einen Gedanken mit. Und das reicht, ja? Wenn man daran ein bisschen dann weiter knabbert. Also ich werde heute früh Geschichten erzählen, ich werde auch ein bisschen Theorie erzählen. Wenn du Geschichten liebst und brauchst, dann bekommst du Futter. Und wenn du Theorie magst und liebst, dann bekommst du auch Futter. Und wenn du mit beidem heute früh gar nichts anfangen kannst, was ich hier erzähle, dann ist auch nicht schlimm, dann hast du wenigstens Kaffee und Brezeln und den Rest vergisst du einfach. Ich erzähle zum Anfang eine Geschichte. also ein Erlebnis, besser gesagt, das ich diese Woche hatte. Wir hatten bei uns daheim Hauskreis. Also wir haben jede Woche bei uns Hauskreis. Das ist jetzt so ein christliches Insiderwort für die, die damit nichts anfangen können. Hauskreis ist einfach, dass sich Gläubige oder am Glauben Interessierte regelmäßig treffen, in der Bibel zusammenlesen, sich darüber austauschen, auch darüber reden, wie es ihnen geht und füreinander beten. Also zumindest ist es bei uns so. Und eine Freundin von mir hat diese Woche den Hauskreis geleitet und hat unsere Austauschrunde mit einer Frage eingeleitet und hat gesagt, was habt ihr denn diese Woche mit Gott erlebt? Und da bin ich innerlich ein bisschen zusammengezuckt. Dachte mir so, was heißt denn das, was mit Gott erleben? Muss ich denn immer was mit Gott erleben? Ja? Und dann gingen meine Gedanken weiter und dachte, ja, wir leben irgendwie in so einer geistlichen Erlebniskultur als Christen. Ja, da pflegen wir so richtig die geistliche Erlebniskultur. Wir denken, wir brauchen geistliche Erkenntnisse und Gebetserhörungen und eine ganz starke Gottesnähe und tolle Gottesdienste und überwältigende Emotionen, die unseren Glauben alle stützen. Ein bisschen provokant. Das sind alles auch ganz wichtige und gute Dinge. Und das will ich auch niemandem absprechen, ich brauche das auch. Aber wenn es in unserem Leben primär, in unserem geistlichen Leben primär nur noch nach dem Erleben geht, also nach dem Erleben mit Gott geht, dann stehen wir immer in der Gefahr, unser Leben zwei zu teilen. In einen geistlichen Part und in den Alltagspart. Zurück nochmal zum Hauskreisabend. Also, nach der Frage habe ich innerlich ein bisschen die Augen verdreht. So, ich bin jemand, der ganz oft die Augen verdreht. Ja, ich bin so ein bisschen rebellisch. Ja, da kennt mich jemand. Mit der Frau war ich früher im Hauskreis. Die weiß, wie es mir geht. Und dann habe ich mal nachgeforscht. Ich dachte, nein, ich will jetzt die Frage ernst nehmen. Ich forsche jetzt mal nach. Was habe ich in letzter Woche mit Gott erlebt? Und dachte, oh, weiß ich nicht, eigentlich habe ich nur viel Alltägliches erlebt. Ich habe 5 Mahlzeiten gekocht und 2 kamen davon bei meiner Familie gut an. Ich habe meinem Mann geholfen, einen Gartenzaun zu bauen bei Gewitter und dachte mir, ja gut, der Blitz hat jetzt nicht eingeschlagen in meine Bohrmaschine, vielleicht war das jetzt eine göttliche Bewahrung. Dann war ja Muttertag und ich dachte, komm, wir gehen ins Kunstmuseum und die Familie war total begeistert. Nicht. Und ich konnte meiner 10-jährigen Tochter tatsächlich etwas über Kubismus erklären und sie hat interessiert zugehört, wo ich dachte, oh, das könnte auch eine Gebetserhörung sein. Ich habe zwar nicht dafür gebetet, dass sich meine 10-jährige Tochter für Kubismus interessiert, aber ja, fand es interessant. Ich habe E-Mails geschrieben. Ich habe an meinem neuen Buchmanuskript gebastelt, ich habe Arzttermine ausgemacht, ich habe geputzt und Wäsche gewaschen und Arzttermine ausgemacht. Ich war beim DM und habe mir, aufgepasst, ich habe mir eine Contouring-Palette gekauft. Also für die, die das nicht wissen, was das ist, sind die ganzen YouTuberinnen, die machen so Tutorials, wo man sich das Gesicht so anpinselt, dass es ausschaut wie gemeißelt. Ja? Und dazu braucht man eine Contouring-Palette. Ich habe mir nämlich nachts ein paar Tutorials angeguckt, so Schmink-Tutorials, und dachte, oh, das will ich auch, ich will auch so aussehen. Und dann, ja, ich schaue halt aus wie immer, auch mit Contouring. Okay, oder vielleicht mache ich es einfach falsch. Ja, also mit Gott erlebt. Ich habe mich Gott nahe gefühlt. Ja, zum Beispiel als ich im Garten gearbeitet habe oder als ich einen ganz tollen Roman gelesen habe diese Woche. Kein christlicher Roman, aber schöne Worte machen was mit mir. Da bin ich, ja, das finde ich sehr erhebend. Und dann war dieser Roman zu Ende und kennt ihr das, wenn man ein Buch-Hangover hat? Ein Buch-Hangover ist, wenn ein ganz tolles Buch zu Ende ist, man ganz traurig ist, fast bestürzt, dass es jetzt zu Ende ist und man noch tagelang an dieser Geschichte knabbert. Also ich habe ein Buch-Hangover und was mich Gott auch immer nahe bringt, ist einfach das Arbeiten mit meinen Händen. Also ich konnte bei diesem Austausch nicht sagen, ja, ich habe irgendwas mit Gott erlebt, sondern ich konnte nur sagen, ja, ich habe mich Gott nahe gefühlt. So, jetzt habt ihr so einen kleinen Einblick in meinen Alltag bekommen. Eurer sieht vielleicht ähnlich aus, auch anders. Mit kleinen Kindern ist es einfach nochmal sehr, sehr viel intensiver. Da hat man nicht Zeit, sich Schminktutorials anzugucken und sich mit Contouring-Paletten auseinanderzusetzen. Also das kommt auch wieder, ja Mädels? Ja? Keine Sorge. Ja, also wir sind in unseren Alltagsabläufen einfach drinnen. Das sind die Sachzwänge. Die Sachzwänge sind einfach auch noch viel präsenter mit kleineren Kindern. Das ist so. Und dann sind da andererseits Hauskreisabende. Ja, irre Erlebnisse mit Gott, ganz tolle Gottesdienste und Seminare, auf denen wir haufenweise geistliche Flashes haben. Und wir werten das eine oft viel höher als das andere. Das geistliche Leben, das ist unser Star und der Alltag ist der Nebendarsteller. Als ich das Buch Heiliger Alltag geschrieben habe, habe ich ein bisschen recherchiert, habe mir die Frage gestellt, ja, wie viel Zeit verbringen wir denn tatsächlich mit diesen ganz alltäglichen Dingen? Und bin auf die Zahl von 95% gekommen. 95% unseres Lebens, mehr oder weniger, ist Alltag. Das ist so, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Also, ja, die Jasmin hat ja vorhin gerade gesagt, ja, statt raus aus dem Alltag, rein in den Alltag, ja. Rein in die 95%. Wir wollen oft so gerne vorspulen. Ja, also mir ging das früher so, gerade als ich noch keine Kinder hatte. Ich wollte immer vorspulen zum nächsten Highlight, ja, zum Urlaub, zum Wochenende, zum Frauenfrühstück hier. Das ist völlig legitim, weil der Mensch, der sehnt sich ja nach Abwechslung und Erholung. Und er braucht es auch. Aber am liebsten hätte ich persönlich einen Alltag, von dem ich gar keinen Urlaub bräuchte. Ein Alltag, von dem ich keinen Urlaub brauche. Ich finde das ein wichtiger Gedanke. Wie kann denn mein Alltag ausschauen? Wie kann ich den denn kultivieren, ohne dass ich permanent eine Auszeit oder Erholung brauche? Es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt einfach Lebensphasen, die extrem intensiv sind, wo man kaum zum Luftholen kommt. Ja, wenn man kranke Kinder daheim hat oder in der Babyphase. Oder wenn man kranke Eltern pflegt. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, als Christen sind wir auf zwei völlig unterschiedlichen Planeten unterwegs. Dem geistlichen Planeten und dem Alltagsplaneten. Ach, ich habe ja hier eine Flipchart. Male ich das mal auf. Also wir haben hier den Alltag, die 95%. Ja. Oh, der Stift ist nicht mehr so Bombe. Grün. Und dann haben wir hier den, wie nennen wir es denn? Den geistlichen Planeten, Gottplanet. Ich sag mal einfach geistliches Leben. Geistliches Leben, okay? So. Da sind wir unterwegs und da sind wir unterwegs. Aber ich will heute ein Plädoyer halten. Und zwar dafür, dass wir gar nicht auf diesen zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs sein müssen, sondern dass die beiden eins sind. Das ist ein Planet. Unser Alltag hier ist nämlich bereits Begegnungsort mit Gott. Hans-Peter Reuer, der hat mal was ganz Tolles gesagt oder geschrieben. Ich zitiere: Das große Dilemma der heutigen Christenheit liegt darin, dass wir unser geistliches Leben getrennt halten von unserem normalen Leben. Ich wiederhole es nochmal. Das große Dilemma der heutigen Christenheit liegt darin, dass wir unser geistliches Leben getrennt halten von unserem normalen Leben. Mein Ziel ist es heute, dass ihr diesen Raum hier mit einer Erleichterung verlasst. Dass ihr einfach eine ganz neue Sicherheit bekommt, dass ihr euer Leben nicht zweiteilen müsst. Und dass ihr nicht auf zwei Planeten unterwegs sein müsst, sondern dass ihr wisst, dass euer Alltag bereits heilig ist, so wie er ist. Ich möchte jetzt mal Begriffsklärung betreiben. Heilig, ja, heilig, das ist ja ein sehr abstrakter Begriff und auch ein sehr aufgeladener Begriff, den wir oft gar nicht runterbrechen können auf unseren Alltag. Was bedeutet das denn, heilig in unserem Alltag? Heilig bedeutet nichts anderes als ein Begegnungsort mit Gott. Etwas, das von ihm erfüllt ist. Ja, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand oder saß, sollte er seine Schuhe ausziehen, weil das heiliger Boden war. Das war ja ein Ort, wo er Gott begegnet ist. Ja, also heilig, Begegnungsort mit Gott. Wie schade wäre es denn, wenn nur das hier immer ein Begegnungsort von Gott wäre. Dieser kleine Teil und der hier gar nicht. Begegnung mit Gott, das kann für jeden ganz anders ausschauen. Ja? Also Gott begegnet uns in Worten, in Gesprochenen und Gelesenen, in Musik, Natur, im Lachen unserer Kinder. Gott begegnet uns in der Selbstlosigkeit, mit der wir dienen, gerade jungen Muttis unter uns. Der kann uns tatsächlich auch zwischen Töpfen und Pfannen begegnen. Ich habe diese Woche Waldmeister gepflückt und wollte Waldmeistersirup machen. Und habe gelesen, man muss frisch gepflückten Waldmeister muss man 2 Tage lang liegen lassen, damit er sein ganzes Aroma entfaltet. Und ich habe den liegen lassen in der Küche und schon am ersten Tag hat es so krass geduftet in der ganzen Küche. Und gestern habe ich den genommen, hochgenommen, ich wollte den Sirup machen, habe dran gerochen und dachte mir nur, wow. Ja? Also ich bin auch Waldmeister-Fan, bekennender. Wer ist noch Waldmeister-Fan? Ha? Keiner? Oder es ist schon wieder zu speziell, Waldmeister, so wie Lakritz. Also die meisten hassen es und andere sind total dafür. Okay, also ja, das war ein Duft, der hat mich so glücklich gemacht. Da dachte ich mir, Gott, danke, dass du so tolle Sachen schaffst. Und ich habe es vorhin auch schon kurz angedeutet. Einen geregelten Alltag leben zu können, das bedeutet einfach auch Abwesenheit von großem Leid. Ja? Also eine Instagram-Freundin von mir, deren Sohn hatte Krebs und diese Zeit, ein paar Tagen sind die Chemo frei. Und jetzt kann sie endlich wieder normalen Alltag leben. Und wie sie sagt, was für ein großer Segen das ist. Was für eine Erleichterung, was für ein Glück. Ja? Also Alltag ist auch ein ganz großes Geschenk, für das ich persönlich viel zu oft selten Danke sage, ja, sondern einfach gerne das Haar in der Suppe finde. Meine Kinder waren heute unmöglich oder ich war unmöglich, soll auch vorkommen. Ja, die Milch, die gibt es nicht mehr zum Sonderpreis und im Auto ist ein Kratzer. Ja, unser Alltag, der hat Kratzer. Und manchmal ist unser Alltag auch ganz und gar unmöglich. Aber der ist einfach wie ein Diamant, der manchmal in den Dreck fällt. Ja, der Dreck, der mindert nicht den Wert des Diamantens. 95% Alltag. Ich frage mich, wie es euch damit geht, mit euren 95%. Ja, ich würde gerne mal so reinspitzen in eure Familienplaner und in eure persönlichen Planer, eure Pinnwände angucken, also meine Pinnwand, die fließt regelmäßig über. Und wir kümmern uns den ganzen Tag um andere, um ganz viele unzählige Details. Wir arbeiten und fallen abends müde ins Bett. Und wenn wir in all diesem Kümmern mal innehalten und in uns hineinhorchen, was hören wir dann oft im Alltag? Also was ich bei mir höre, ist oft ein Mangel. Ein Mangel an Gemeinschaft, ein Mangel an Auftanken, an Ruhe. Und vor allem, ganz übergeordnet über allem, ist ein Mangel an gesehen werden. Werde ich gesehen mit dem, was und wer ich bin und was ich tue und was ich schaffe, werde ich wirklich gesehen. Fakt ist, es ist tatsächlich so, wir werden nie in dem Maße so gesehen, wie wir es uns wünschten und bräuchten. Damit müssen wir ein Stück weit auch klarkommen, das ist so. Aber es ist auch so, dass Gott uns geschaffen hat mit diesem Bedürfnis nach gesehen werden. Es ist tatsächlich eines der seelischen Grundbedürfnisse von Menschen. Also wer kleine Kinder hat, der weiß das so. Mama, Mama, guck mal hier, guck mal, was ich gemacht habe, guck mal, was ich kann, guck mal, was ich gemalt habe. Ja, den ganzen Tag geht es so. Ja, manchmal bluten mir schon fast die Ohren, aber dahinter steckt dieses Bedürfnis, schau mich an, schau, was ich kann und was ich bin und was ich tue. Und es pflanzt sich ja fort im Erwachsenenalter, manchmal in sehr ungesunden Zügen, ja, wenn auf Instagram du nur noch deine Selfies postest oder die Z-Promis in den Urwald gehen, nur um irgendwie relevant zu bleiben und nochmal gesehen zu werden. Also ich spreche vom Dschungelcamp. Aber es ist so, in unserem Alltag werden wir oft nicht gesehen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht gesehen, unser Alltag wird nicht gesehen, dann beginnen wir tatsächlich auch unseren Alltag abzulehnen. Und dann, zu allem Überfluss, sehen wir immer noch, wie es bei Freunden läuft, ja, auf Instagram, oder wir lesen Blogs von Menschen, die scheinbar immer alles auf die Reihe kriegen und die eigentlich irgendwie keinen Alltag zwischen Wäschebergen und Arbeit und Chaos erleben. Wie gemein, gell? Also irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, bin ich die Einzige, die es irgendwie nicht gepackt kriegt. Und mit all diesen Bildern und falschen Vorstellungen in unseren Köpfen beginnen wir erheben wir in unseren Herzen einen Anspruch auf ein geordnetes und spannungsfreies Leben und auf ein abwechslungsreiches Leben. Und dann fragen wir uns, war das jetzt schon alles? Kommt noch was? Warum sieht mein Leben eigentlich so klein, so unwirksam und unspektakulär aus? Ja? Wir möchten so viel mit Gott erleben. Wir wollen die großen Glaubenshelden sein und dann müssen wir das Katzenklo sauber machen. Das hält einen demütig, gell? Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Wir waren vor ein paar Jahren in Italien im Urlaub, ich glaube drei Jahre ist her. Zwei Wochen lang. Oh. Also Italien ist mein Happy Place, also überhaupt alle Orte am Mittelmeer. Ich bin überzeugt, jeder braucht sein Happy Place, wo er ab und zu hinflüchten kann. Habt ihr ein Happy Place? Ja? Hoffentlich ist es nicht eure Küche oder das Klo. Bei mir war es früher das Klo, wo ich mich dann schnell einsperren konnte und heimlich meine Schokolade essen konnte. Mama, was machst denn du da? So, nix. Also fahre ich lieber ins Mittelmeer. Also ich fand es ganz toll, zwei Wochen lang mit meiner Familie im Urlaub zu sein. Aber wenn man zwei Wochen lang mit seinem Mann und seinen Kindern 24 Stunden lang am Tag zusammen ist, es ist toll, gell? Nein! Das sehnt man sich einfach auch mal nach, ein bisschen Auszeit für sich selbst. Also zumindest ich bin einfach auch ein bisschen introvertiert. Ich brauche dann echt Pause von Leuten, auch von meiner Familie brauche ich Pause. Also an einem Ferientag haben wir beschlossen, heute fahren wir nach Genua. Da gibt es ein großes Meerwasser-Aquarium, großer Hit bei den Kindern. Mein Mann hat gesagt, komm, ich nehme die Kinder, ich gehe mit denen ins Meerwasser-Aquarium und du kannst die Stadt anschauen. Ich so, ja. Dann waren wir also dort. Und ich habe mich ganz schnell von meinen Kindern verabschiedet, habe so getan, als wäre ich total traurig. Oh, ich werde vermissen. Nicht. ich habe vorher ganz viel üble Gerüchte über Genua gehört. Ja? Also ist total runtergekommen, eine alte Hafenstadt mit ganz schlechtem Ruf, da ist dreckig, ja? Ganz viel Kriminalität. War mir völlig wurscht. Ja? Ich wollte einfach nur ein paar ungestörte Stunden für mich haben. Also ich habe meine Familie abgeliefert und dann schnell in die Stadt. Ich habe einen fantastischen Orientierungssinn, das ist tatsächlich so, ich hatte eine Karte dabei und so die ersten 5 Minuten kam ich auch noch gut klar, aber die Altstadt von Genua, ich weiß nicht, war jemand schon mal von euch in Genua? Okay, das ist ja echt eine verwinkelte Sache da, ne? Die ist so verschachtelt und so verwinkelt, die Altstadt, dass ich mich tatsächlich verlaufen habe und dann dachte ich, ja, dann ist jetzt auch egal, dann lasse ich mich einfach treiben. Die Gassen in Genua, ich habe noch nie so enge Gassen gesehen, die sind zum Teil nur 1 Meter breit, passt kein Auto durch. Und da ist es oft so dunkel, dass die unteren Stockwerke nie Tageslicht sehen. Und die Gassen, die haben auch so einen ganz urtümlichen Geruch, ja, irgendwie nach Feuchtigkeit und Moder, nach Gewürzen. Und die Gassen waren gesäumt von kleinen Lebensmittelläden, von Friseuren, von Cafés, Galerien, Boutiquen. Ja. Mal war es total abgeranzt alles und dann war wieder so ein edles Geschäft zwischendrin. Also so ganz bunt durcheinander gewürfelt, auch die Menschen ganz bunt. Und quer über den Gassen hing frisch gewaschene Wäsche und das Leben hat pulsiert in diesen Gassen. Ich mag das ja, ich liebe sowas total. Und dann bin ich in die nächste Gasse eingebogen und habe gedacht, Mensch, du, die Mädels, die schauen aber ganz schön schick aus. Ne? Bisschen kurzes Röckchen am helllichten Tag und ziemlich hohe High Heels. Und dachte mir, oh, naja, die können das Contouring aber gut. Ja, ich war im Rotlichtviertel gelandet. Und ja, genau, bin dann weitergelaufen durch dieses Rotlichtviertel und bin dann wieder abgebogen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Und dann ging es eine Anhöhe hinauf und die Gassen wurden breiter, es kam mehr Licht rein, die Häuser wurden schöner und prächtiger und am Ende dieser Anhöhe landete ich auf dem großen Prachtboulevard von Genua. Dort haben sich damals die Kaufleute ihre Paläste hingestellt. Also, je erfolgreicher du warst, desto größer und prächtiger musste dein Palast sein. Ich musste erst mal blinzeln, weil ich gar nicht mehr an die Helligkeit gewohnt war, durch die Dunkelheit in den Gassen. Und ich bin dann auch diesen Boulevard auf und ab gegangen und habe mir diese ganzen Paläste angesehen. Und da kam in mir was Komisches in Gang. Ich habe mich da gar nicht wohlgefühlt da oben. Diese Pracht hatte nichts Echtes, nichts Authentisches an sich. Das war Fake. Ja, schaut, was ich bin und wer ich kann, was ich kann und was ich habe. Und ich habe gemerkt, ach, eigentlich will ich wieder zurück in die Gassen, da war es viel schöner. Ja? Und dann bin ich wieder abgebogen und bin wieder in die Gassen, habe mir noch ein paar Galerien angeguckt und habe mich einfach wieder treiben lassen und dachte mir, hier fühle ich mich wohl. Ja? Hier kann ich echt sein. Genau. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Was hat das jetzt mit dem heiligen Alltag zu tun? Also, mir ging dieser Nachmittag noch lange im Kopf rum und habe dann gedacht, ja, das ist tatsächlich eine Metapher für mein Alltagsleben. Wenn ich durch mein ganz normales Alltagsleben gehe, dann sieht vieles grau und eintönig und immer gleich aus. Ich spüre im Alltag meine totale Begrenztheit, ja, die Enge der Routine und der Sachzwänge. Ich kann mich in meinem Alltag verirren. In den tausend Dingen, die noch erledigt werden müssen. Da fällt wenig Licht rein und ich sehne mich danach auszubrechen. Ich sehne mich danach, dass mein Leben auf einem Prachtboulevard stattfindet und nicht in der Enge der Unterstadt. Ich mache mal eine ganz steile Aussage. Wenn wir unseren Alltag, also die Gassen unseres Alltags, nicht annehmen können, dann kann es auch sein, dass wir uns selbst nicht annehmen. Vielleicht liegt da eine kleine Identitätskrise vor. Ich mache mal wieder Begriffsklärung. Was ist eine Identität? Also Identität hat zwei Ebenen. Habe ich das richtig geschrieben? Ich weiß nicht mehr, das ist so viel hartes und weiches Tee dabei. Also ich komme aus Franken, da unterscheidet man hartes und weiches Tee. Also erstens mal bedeutet es Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Daraus bastelt sich unsere Identität zusammen. Ich kann nicht gleichzeitig reden und schreiben, das geht gar nicht. Zu einer Gruppe, also, ja, zum Beispiel zu einem Volksstamm, zu einer Religion, zu einem Verein, was auch immer. Jetzt sehe ich mal einen anderen Stift, der taugt nichts. Ah, besser. Und zweitens, worauf ich hinaus will, Echtheit einer Person, völlige Übereinstimmung mit dem, was und wer ich bin. Echtheit einer Person. Bin ich echt, wenn ich versuche, auf den Prachtboulevard des Lebens zu gelangen? Ja? Oder wenn ich immer nur auf dem oder anders gesagt, wenn ich immer nur auf dem geistlichen Planeten unterwegs bin. Ja, der Prachtboulevard, 1000 Selfies, schau, wer ich bin, schau, was ich kann, 1000 Dienste in der Gemeinde, schau, na, was ich alles leiste. Totale Verausgabung im Alltag. Ich habe alles unter Kontrolle. Darum geht es ja auch oft, gell, im Alltag. Hauptsache, mir entgleitet nicht die Kontrolle. Und dann halten wir fest. Wenn wir in unserer, also uns ist ja immer eine momentane Identität gegeben. Ich hatte das heute früh mit einer Freundin drüber, die bei mir übernachtet hat, die hat 6 Kinder. Wir haben auch über das Thema Identität gesprochen. Ich habe gesagt, ja, man schlüpft ja immer wieder in neue Identitäten. Ja, das geht das ganze Leben lang so. Also gerade wenn die Kinder besonders klein sind, ist ja das Thema Mutter, die Identität Mutter ganz präsent und übergreifend. Und ich merke gerade bei mir, dass es bei mir gerade schon wieder am Wechseln ist, ja, dass ich in eine andere Identität wieder hineinwachse. Also wenn wir in unserer momentanen Identität, das was uns gerade gegeben ist, wenn wir darin ruhen, dann können wir auch unseren Alltag annehmen. Ein Vater, der sich innerlich gegen sein Vatersein wehrt, der wird immer versuchen, von seinem Familienplaneten zu flüchten. Eine Frau, die sich innerlich gegen ihren Job sperrt, ist auf ihrem Jobplaneten nicht zu Hause. Ja, das war ich früher. Oh, ich habe meinen Job gehasst. Oh, hatte ich ein Problem mit meinem Alltag. Deshalb wollte ich auch immer raus. Eine Mutter, die ihre Freiheit hinterher trauert, die wird sich schwer tun auf ihrem neuen Babyplaneten. Ja? Stimme ich tatsächlich mit dem überein, was und wer ich gerade bin? Es geht nicht darum, was ich mal gern sein möchte oder was ich früher mal war, sondern was ich jetzt gerade bin. Ich bin Mutter, ich bin Hausfrau, ich bin Autorin und das fühlt sich nicht immer alles so knorke an, ja? Auch wenn man denkt, boah, Autorin, voll glamourös. Nee, das ist einfach auch oft sehr einsame und trockene Arbeit. Gell, Christina? Ja. Sie ist eine schreibende Kollegin von mir, ist heute unter uns. Ja, ich bin nicht mehr die Jüngste und das alles ist mein Planet, meine Gassen, ja? Und die will ich ausfüllen mit dem, was mir gegeben ist. Ich möchte immer wieder neu lernen, in meiner momentanen Identität zu ruhen. Und wenn du merkst, ja, also wenn du deinen Alltag beginnst anzunehmen, dann ruhst du in dem Wissen, dass du dich nicht ans Licht hochkämpfen musst, dass du nicht den Berg, diese Anhöhe erklimmen musst. Meine Güte, was kämpfen wir uns manchmal ab? Richtig? Der Prachtboulevard, das ist nicht unser Ziel. Das ist nicht unser Begegnungsort mit Gott. Unser Begegnungsort mit Gott, das sind die Gassen unseres Alltags. Die dürfen wir ausfüllen. Und das können wir und das dürfen wir, weil Jesus nämlich runtersteigt in diese Unterstadt, in die Enge unseres Alltags. Da kommt er mit seinem Licht und mit seiner Liebe zu uns. Und er setzt sich zu dir in deine Gassen des Alltags. Ich denke mir nämlich, wenn Jesus heute nach Genua kommen würde, ja, so mal ein Gedankenspiel, macht jetzt auch mal nicht mehr, was wäre, wenn Jesus heute kommen würde? Also ich denke mir immer, Jesus bleibt noch eine Weile weg, weil ich habe noch so viel zu erledigen. Nee, also wenn Jesus heute nach Genua kommen würde, dann glaube ich nicht, dass er sich da oben auf diesen Prachtboulevard stellt und sagt und erwartet, dass jetzt alle zu ihm kommen. Nein, ich glaube, der Jesus, den ich kenne, der steigt runter in die Unterstadt, zu den Huren, zu den arabischen Shopbesitzern, zu den afrikanischen Flüchtlingen, zu den Kriminellen, zu den italienischen Omis. Der ist schon bei ihnen, mein Jesus, und er liebt sie. Machen wir nochmal einen kurzen Exkurs in die Bibel. Ja? Die Bibel, die liebe ich, weil sie ja so voll ist mit großartigen Geschichten. Und ich liebe die Bibel noch mehr, weil all diese großartigen Geschichten eingerahmt sind von ganz langen Wartezeiten, von Wüstenzeiten, von Jahrhunderten, in denen vermeintlich nichts passiert. Ich nehme mal jetzt die ersten 30 Jahre von Jesus her. Und dann wundere ich mich immer ein bisschen, wenn ich darüber nachdenke, was waren in den ersten 30 Jahren von Jesus los? Da finden wir in der Bibel nur ganz spärliche Informationen. Ich denke mir, Gott hätte doch den Jesus viel eher berufen können, mit Anfang 20 oder so. Dann hätte der doch viel mehr Frucht und viel mehr Erfolg haben können, ja? Aber erst mit 30 und dann 3 läppische Jahre? Ich glaube, dass Gott Zeit und Erfolg in ganz anderen Maßstäben misst als wir. Ich lerne immer mehr, dass Erfolg für mich bedeutet, Beziehung mit ihm zu führen und dass Zeit einfach die kleinen Nischen sind in unserem Alltag, in unserem Leben. In unserem 21. Jahrhundert und hier in Mitteleuropa sind wir natürlich einfach extrem auf Effektivität und Leistung getrimmt. Das ist eine Folge einfach unseres modernen Zeitalters. Wir kennen das nicht anders. Aber diese Lebensart, diese Lebenshaltung, die kannte man im damaligen Orient überhaupt nicht. Das kennt vielleicht Gott auch nicht, diese Lebenshaltung. Das ist mal ein interessanter Gedanke, gell? Also Jesus ist 30 Jahre lang früh aufgestanden, ist in seine Werkstatt gegangen, hat seine Arbeit verrichtet, hat sich am Abend wahrscheinlich die ganzen Spreißel aus den Finger gezogen, hat gegessen, der hat mit Nachbarn geplaudert, der hat Rechnungen gestellt und ist abends wahrscheinlich todmüde nach einer harten Arbeit ins Bett gefallen. Und dann, mit 30, als endlich losgehen konnte, hat Gott ihn erstmal in die Wüste geschickt, 40 Tage lang. Nach außen hin ist in diesen 30 Jahren nicht viel passiert. Darüber wissen wir kaum was. Aber ich glaube, dass Gott ihn in der Zeit vorbereitet hat. Und dass auch dieser Alltag von Jesus ein Begegnungsort mit seinem Vater war. Und genau so fühlt sich ja unser Alltag oft an, ja? Es passiert nichts. Wir leben so wenig mit Gott, oft jahrelang nicht. Wir stehen früh auf, wir machen Frühstück, wir kümmern uns um die Kinder, wir verrichten unsere Arbeit, wir kümmern uns um die vielen mühsamen kleinen Details, wir machen das Katzenklo sauber, anstatt große Glaubenshelden zu sein, wir kochen, dann werden wir furchtbar müde und gehen abends ins Bett, ohne alles geschafft zu haben, was wir uns vorgenommen haben. Ja, also der effektive Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert. Euer Alltag zwischen euren Töpfen und Pfannen, zwischen Laptops und Besprechungszimmern, das ist der Ort, wo Gott euch begegnen möchte. Das ist heiliger Boden, auf dem ihr wächst. Dort findet auch Kirche statt. Fühlt sich oft nicht so an, ist aber so. Weil er nämlich genau dort eine Beziehung mit euch leben möchte. Nicht nur in der Gemeinde oder im Hauskreisabend. Und Gott ist dein innerer Prozess hin zu einer heilen Identität, hin zu einer heilen Beziehung mit ihm, tausendmal wichtiger als großartige geistliche Erlebnisse oder tolle Dienste. Ich komme jetzt ans Ende und vielleicht bist du enttäuscht, weil ich dir keine 10 Punkte aufgezählt habe, wie du deinen Alltag als Begegnungsort mit Gott gestalten kannst. Da bin ich nicht der Typ für. Und ich finde auch, es ist schwierig, weil jeder ist anders und jeder begegnet Gott auf eine ganz eigene Art und Weise. Und jeder von uns steckt auch in einer anderen Lebenssituation, wo jeder von uns was anderes braucht. Und dann fordere ich euch einfach auf, da auch mal nachzuforschen. Ja? Wie kann ich meinen Alltag als Begegnungsort mit Gott gestalten? Das könnt ihr vielleicht dann auch gleich nochmal mitnehmen als Fragestellung. Ich glaube, ich habe es gar nicht hier drauf, aber nehmt es mal mit. Wie kann ich denn meinen Alltag gestalten? Ich möchte euch auch kein starres Schema überstülpen, weil Gott ist so lebendig und jedem ist Gott anders. Ich kann nur 2 ganz pauschale Dinge sagen, ja? Die sind eigentlich so banal, dass ich sie eigentlich gar nicht mit reinnehmen wollte. Ich sage es trotzdem. 2 Dinge. Suche Stille. Ja, und manchmal als Mutter mit ganz kleinen Kindern ist es vielleicht einfach das Klo. Suche Stille und mache Augen und Herz weit auf. Ich wünsche jeder Einzelnen von euch, dass ihr erkennt, dass euer Alltag bereits heilig ist, dass ihr euch nicht abstrampeln müsst. Auf zwei unterschiedlichen Planeten. Euer Alltag ist heilig, ein Begegnungsort mit Gott. Und dass ihr lernt, wirklich in den Gassen eures Alltags zu Hause zu sein, ganz darin zu ruhen und zu erkennen, dass Jesus bereits bei euch sitzt. Und dass ihr eure Identität in ihm habt, in dem Gesehenwerden von ihm. So, ich danke euch jetzt mal fürs Zuhören. Das war's soweit. Die Jasmin wird uns gleich noch ein paar Sachen sagen zu dem Gespräch, das jetzt stattfinden darf. Ich bin auch noch eine Weile hier. Ich habe hinten auch meinen Bücherkoffer. Also man kann bei mir auch das Buch Heiliger Alltag erwerben oder andere Sachen und Zeitschriften habe ich da gesehen. Ganz tolle Sachen, genau. Dann würde ich jetzt einfach an die Jasmin übergeben. Ah, sitzt ja direkt vor mir. Und danke fürs Zuhören nochmal.
Ja, vielen Dank mit deinen Gedanken, mit deinen Perspektiven auf den Blick Alltag. Wir haben hier jetzt eine Folie mit Impulsfragen, nennen wir es mal. Und fühlt euch da von denen aber nicht was vorgegeben oder aufgezwungen. Sie sollen einfach einen kleinen Impuls sein für euch jetzt an den Tischen. Ihr könnt euch aber auch gern austauschen. Was ist mir jetzt gerade besonders wichtig geworden? Was war der eine Gedanke, mit dem ich jetzt nach Hause gehe oder der eine Gedanke, mit dem ich in die neue Woche, in meinen neuen Alltag gehen möchte? Was füllt deinen Alltag aus? Ihr dürft auch gerne sagen, was ist gerade mein Alltag? Fühlt euch auch da frei. Spaltest du deinen Alltag von deinem geistlichen Leben ab? Vielleicht gab es auch mal Zeiten, wo man das nicht gemacht hat, wo man das richtig toll geschafft hat, das alles miteinander zu verbinden. Ja? Als Teenie kenne ich das manchmal noch, wenn ich eben auf diesen tollen Events war, wie toll man das geschafft hat. Tauscht euch auch da aus. Es ist ja auch mal eine Ermutigung, auf die Zeit zurückzublicken, wo man es geschafft hat. Misst du dem Geistlichen mehr Wert zu als dem alltäglichen Leben? Wie siehst du die Aussagen der Referentin dazu? Das wäre wieder so das vielleicht der eine Gedanke, der mich heute bewegt hat, den ich mitnehme. Wo kannst du Heiliges in deinem Alltag entdecken? Mit einer der spannendsten Fragen, glaube ich, die man sogar vielleicht jeder für sich mitnehmen kann. Wo ist was Heiliges in meinem Alltag, bei meinen Kindern, bei meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden?